Ja, erstmal guten Morgen auch von meiner Seite. Mir ist aufgefallen, dass wir in den Liedern, die wir so in den letzten Wochen gesungen haben, dass da immer Gebet so in irgendeiner Weise ein Thema war. Und Eckart hat es eben auch nochmal vorgelesen, das Gebet des Salomo bei der Einweihung des Tempels. Und dann kommen so in den Liedern solche Aussagen wie, komm und lobe den Herrn oder betet den König an, um nur einige zu nennen. Und auch heute sind ja auch wieder so einige Aussagen in den Liedern zum Ausdruck gekommen, die das Gebet betreffen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ernst nehmen wir heute noch Gebet? Welchen Stellenwert nimmt Gebet noch in unserem Glaubensalltag ein? Wissen wir eigentlich noch so um die Macht des Gebetes, was Gebet bewirken kann? Und wissen wir eigentlich darum, dass durch Gebet wir den Arm Gottes bewegen können, dass wir ihn zu handeln veranlassen? Und ich möchte uns heute Morgen einen Mann vorstellen, bei dem Gebet einen sehr hohen Stellenwert hatte und der wirklich auch so um die Macht des Gebetes wusste. Und wenn ich heute so eine Überschrift über sein Leben stellen sollte, dann würde ich sagen, er war ein Mann des Gebets. Ein Mann, der in der Nähe oder in der Abhängigkeit Gottes lebte. Einer, der Not sieht, der mit anpackt. Also ein Mann, von dem wir heute viel lernen könnten. Wer von euch könnte ihn jetzt so anhand dieser Aussagen erkennen? Wer wüsste, um wen es geht? Was? Es ist Nehemia. Sein Name heißt so viel wie Gott tröstet. Und das kann man, wenn man das ganze Buch Nehemia durchliest, auch immer wieder erkennen, wie Gott zu ihm steht. Nehemia war einer der weggeführten Juden in Babylon. Was Nehemia früher in seinem Alltag in Jerusalem oder in Israel hatte, das wissen wir nicht, das wird uns nicht erwähnt. Hier am Königshof in Babylon war er einfach ein Mundschenk. Das war keine körperliche schwere Arbeit, aber ich denke schon eine, na, wie soll man sagen, ein vertrauenswürdiger Posten. Nehemia war auch keiner, der schnell resigniert, so nach dem Motto, ich bin ja nichts, ich kann nichts, sondern er bewegte etwas in seinem ganzen Umfeld, hier am Hof des Königs, aber auch später in Jerusalem. Nun kann ich mit euch natürlich nicht alle 13 Kapitel aus dem Buch Nehemia durchgehen und deshalb werde ich nur so auf einige Verse eingehen, die mir wichtig geworden sind. Aber ich empfehle euch, einmal das ganze Buch durchzulesen, ganz besonders auch so auf diese Aussage des Gebets hin. Ich möchte erstmal die ersten Verse einmal mit uns lesen, die ersten 3, 4 Verse. Da heißt es, und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, er und einige Männer aus Juda und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die Übriggebliebenen, die von den Gefangenen noch dort sind in der Provinz, leben in großer Trübsal, großem Unglück, in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem, die ist niedergerissen, seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte, trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Dieser Bericht der Männer, die zu ihm kommen und ihm einen Bericht über die Stadt Jerusalem, über die Juden bringen, das bewegt Nehemia. Das Volk leidet Schmach, Jerusalem liegt in Schutt und Asche und das bewegt ihn zu tiefer Trauer, wie wir hier lesen. Es fließen Tränen bei ihm, das über Tage lang heißt es hier. Und wie ist das bei uns? Inwieweit bewegt uns in unseren Herzen das noch, wenn wir etwas von der Not von Glaubensgeschwistern in der Welt hören, Christenverfolgung, Hungersnot? Inwieweit bewegt uns das noch? Oder auch hier bei uns, zum Beispiel in unserer eigenen Gemeinde, inwieweit bewegt es uns, wenn wir Geschwister in Not sehen? Inwieweit können wir Anteil nehmen am Leid des anderen, so wie hier bei Nehemia? Oder denken wir auch an die drei Freunde Hiobs, die tagelang bei ihm gesessen haben und überhaupt nichts gesagt haben, einfach nur ihr Mitgefühl ausgedrückt haben. Wenn ich zum Beispiel sehe, wenn meine Frau Berichte aus Open Doors liest über verfolgte Christen, dann laufen ihr so die Tränen über die Augen. Weil sie sagt immer, sie kann das nicht verstehen, dass es uns hier so gut geht und die Menschen dort leiden müssen. Und manchmal werden wir auch ganz beschämt, möchte ich sagen, so, ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken sollte. Wir haben das jetzt gerade in den letzten Tagen bei uns in der Nachbarschaft so erlebt. Wir wussten, dass unser Nachbar Krebs hat im Endstadium, er lag im Sterben. Das haben wir schon wahrgenommen. Aber dann hörten wir letztendlich auch von anderen wiederum, dass seine Frau in den letzten Tagen zu Hause, als er im Sterben lag, auch nochmal so einen Zusammenbruch hatte, dass sie, ich glaube, Gehirnbluten hatte und im Rollstuhl sitzt. Also die beiden konnten gar nichts mehr alleine bewältigen. Und wir wohnen eigentlich keine 50 Meter von ihnen entfernt und wir haben das nicht mitbekommen. Und das finde ich irgendwo schade und traurig. Also wie gesagt, inwieweit bewegt uns noch das Leben des anderen? Sehen wir die Not noch? Nehemia ist auch einer, der nichts Unüberlegtes tut, der aus eigener Kraft, aus sich heraus etwas macht. Und er macht auch hier, denke ich, das einzig Richtige, wie wir gelesen haben, er geht ins Gebet. Aber nicht, um Gott irgendwie anzuklagen, Vorwürfe zu machen, sondern die Schuld eingesteht. Also erkennt, dass es letztendlich ihre eigene Schuld oder besser gesagt ihre eigene Sünde ist, die sie in diese Situation gebracht hat. Und Nehemia ist auch keiner, der irgendwie verachtungsvoll auf den anderen guckt, so mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, es ist deine Schuld, sondern er bezieht sich letztendlich mit ein in diese Sünde oder in diese Schuld. Ich lese auch einmal den Vers 6 vor, da steht, lass doch dein Ohr aufmerksam sein, auf deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels, deine Knechte, vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meines Vaters Haus. Also wie gesagt, er bezieht sich mit ein. Er sagt nicht nur, der und der ist schuld, sondern er weiß, dass auch er zu dieser Schuld beigetragen hat. Und ich denke, da können wir auch, denke ich, auch eine Parallele auf unser Glaubensleben ziehen. Gott lässt Sünde nie ungestraft. Sünde hat immer negative Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Und auch die Sünde eines Einzelnen kann Auswirkungen auf die ganze Gemeinde oder Gemeinschaft haben. Denken wir nur zum Beispiel an die Sache mit Israel, als sie das Land Kanaan einnehmen sollten, als sie Jericho eingenommen hatten und Achan sich an dem Verbannten vergriffen hatte. Das hatte Auswirkungen für das ganze Volk. Wenn es also glaubensmäßig nicht vorwärts geht, dann liegt es in der Regel nicht an Gott, sondern immer irgendwo an Sünde, die letztendlich wie so ein Bremsklotz wirkt, die uns hindert. Manchmal ist es ja auch nur die mangelnde Bereitschaft, etwas zu verändern oder mich irgendwie in irgendeiner Weise für das Reich Gottes einzusetzen. Denn nichts tun kann genauso Sünde sein, denke ich, wie eine bewusste Sünde. Manch einer lebt ja vielleicht so nach dem Motto, wenn ich nichts mache, dann kann ich ja auch nichts falsch machen. Aber ich denke, es ist nicht so einfach. Jeder von uns hat bestimmte Talente anvertraut bekommen, die es gilt, für ihn einzusetzen und nicht zu vergraben. Und das Gleiche gilt, denke ich, auch fürs Gebet. Jeder von uns hat bestimmte Gnadengaben von Gott zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich wage mal zu behaupten, dass Gebet davon eine Gnadengabe ist und die letztendlich jeder Gläubige, jeder Christ haben sollte. Wenn ich als Christ also überhaupt kein Verlangen verspüre mit meinem Vater im Himmel oder dem Herrn Jesus, der letztendlich ja, wie wir es auch im Mahl Abendmahl zum Ausdruck bringen wollen, für meine Sünden gestorben ist, wenn überhaupt kein Verlangen da ist, mit ihm ins Gespräch zu kommen, ich denke, dann stimmt in dieser Beziehung etwas nicht. Sofern es letztendlich vielleicht überhaupt eine Beziehung ist. Aber zurück zu Nehemia. Nehemia, der hat sich wahrscheinlich schon so einige Gedanken gemacht, einige Vorstellungen gehabt von dem, wie er sich einbringen könnte. Sein Problem war nur, wie sage ich es letztendlich meinem Chef, dem König? Lest uns mal den Vers 11 vor, da heißt es: Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass doch deinen Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Eigentlich muss Nehemia doch gewissen haben oder sich gedacht haben, das, was ich mir vorstelle, das ist eigentlich völlig unmöglich, völlig an der Realität vorbei. Ich bin hier Sklave, Mundschenk, ein Gefangener am Königshof. Also es war eigentlich letztendlich völlig unmöglich, was er sich vorgestellt hatte. Und in Kapitel 2, in den ersten Versen, da lesen wir dann die Reaktion des Königs auf seine Frage. Und da heißt es, Vers 2 am Anfang, und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahre des Königs Artasasters, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war noch nie traurig gewesen vor ihm. Und der König sagt zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Und da begriff er das irgendwie und was denke ich hier eigentlich oder was mache ich hier eigentlich? Und dann heißt es, er bekam einen Schrecken und ich sagte zum König, der König lebe ewiglich. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter verödet daliegt, ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Ob Nehemia überhaupt mit so einer Antwort gerechnet hat, um was bittest du? Das ist letztendlich ja so, als wenn so eine gute Fee zu uns kommt und sagt, du hast drei Wünsche frei. Aber auch hier macht Nehemia nichts Unüberlegtes, sodass er gleich anfängt, dass es aus ihm raussprudelt, was ihm auf dem Herzen liegt, seine Anliegen vorträgt, seine Forderungen aufzählt, sondern er macht auch hier wieder das einzig Richtige. Und da heißt es im Vers 4 am Ende, da betete ich zu dem Gott des Himmels. Und erst dann fängt er an, seine Forderungen aufzuzählen. Und wenn wir die Geschichte einmal nachlesen, dann werden wir erkennen, dass es wirklich drei Forderungen sind, die er hier stellt. Zum ersten einmal, dass der König ihn ziehen lässt nach Jerusalem, die Stadtmauer aufzubauen. Als zweites bittet er um Schreiben an die Statthalter drumherum, durch deren Gebiete er ziehen muss, dass sie ihm freies Geleit gewähren. Und als drittes noch einen besonderen Brief an Asaf, der vor Ort ist, der eingesetzt ist über die Waldgebiete dort, damit der ihm erlauben würde, Holz zu schlagen, damit er die Tore Jerusalems bauen könnte. Aber wie reagiert jetzt der König darauf, auf die Frage oder diese Forderung, die Nehemia hier stellt? Was sagt er? Völlig unmöglich. Was stellst du dir da vor? Du bist Gefangener, du bist Sklave. Und ich möchte uns dazu den Vers 8 lesen. Am Ende, da heißt es, und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und der König setzt sogar noch einen obendrauf. Also er gibt ihm sogar noch Heeroberste und Soldaten mit auf dem Weg, die ihn beschützen sollten. Und an diesem Prinzip Gottes hat sich, denke ich, bis heute nichts geändert. Ein ernst gemeintes Gebet erhört Gott. Und das bewirkt in der Regel auch Veränderungen bei mir persönlich, aber auch in meinem persönlichen Umfeld. auch in der Gemeinde. Und denken wir nur, du hattest vorhin Salomo vorgelesen, sein Gebet, denken wir nur an Salomo zum Beispiel. Salomo hat ja letztendlich nur um Weisheit gebeten, damit Gott ihm Weisheit schenkt, damit er das Volk Israel führen und leiten kann. Und Gott setzt auch da noch einen oben drauf und schenkt ihm noch Macht und Reichtum. Und so ist das, denke ich, auch heute oftmals, dass Gott letztendlich mehr schenkt, als wir oftmals erbitten. Denn Gott ist wirklich ein großer Gott, auf den wir vertrauen dürfen. Und was Nehemia sich hier vorgenommen hatte, diese Reise nach Jerusalem, das war ja auch nicht mal eben so ein Sonntagnachmittagsspaziergang, den wir oftmals machen. Das war eine Reise von, ich glaube, 1500 Kilometer, die er da vor sich hatte, ohne Autobahn, ohne Flugzeug. Und ich habe es jetzt erst gerade wieder gehabt, wir sind vor ein paar Tagen nach Wismar runtergefahren, man setzt sich ins Auto, das sind 90 Kilometer, dreiviertel Stunde später ist man da. Das war hier nicht der Fall. Das war schon eine Strapaze, eine Anstrengung und nicht mal eben 2-3 Tage Wegreise. Und als Nehemia in Jerusalem angekommen war, da verschaffte er sich erstmal einen eigenen Überblick über den ganzen Zustand dort in der Stadt, ohne vorher mit irgendjemandem darüber gesprochen zu haben, was er vorhatte. Er verlässt sich hier letztendlich auch nicht so auf die Aussagen seiner Brüder, die sie ihm dort damals am Hof in Babel gebracht hatten. Also er möchte sich schon einen eigenen Überblick verschaffen über die Stadt Jerusalem, über die Stadtmauer, was dort wirklich getan werden muss. Wie oft übernehmen wir Aussagen leichtfertig von anderen, ohne sie zu prüfen? Oder haben wir schon mal, so wie Nehemia es hier gemacht hat, uns einen subjektiven Überblick verschafft über unsere Gemeinde, wo ich etwas verändern könnte, wo ich mich mit meinen Fähigkeiten einbringen könnte? Und erst nachdem er sich einen eigenen Überblick verschafft hatte über die Stadt, spricht er zu dem Volk. Und da heißt es dann im Vers 18: Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir war, und auch über die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und da sagte das Volk: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Sie stärkten ihre Hände zum Guten. Hier hatte letztendlich, denke ich, so eine Sinnesänderung stattgefunden. Bisher hatte niemand irgendwie das Verlangen gehabt, das Verlangen verspürt, irgendetwas zu verändern. Warum auch? Ihnen ging es letztendlich gut. Der Feind ließ sie in Ruhe, sie hatten zu essen. Warum sollte sich was ändern? Auch das können wir, denke ich, so auf unser Leben oder auf unsere Gemeinde beziehen. Solange wir uns so in einem Alltagstrott befinden und uns in so einer, na wie sagt man, falschen Sicherheit wiegen, solange wir uns um uns selber drehen und im Kreis drehen vielleicht auch, brauchen wir den Feind nicht zu fürchten. Aber sobald irgendwie eine Veränderung zum Guten hin geschieht, so steht der Feind auch sofort mit auf dem Plan. Wie hier in unserem Bericht bei Nehemia. Kapitel 2, Abvers 19, da heißt es: Als aber Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht und Geshem der Araber davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten: Was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Und da gab ich ihm zur Antwort und sagte zu ihm: Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir sind seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Sie hatten hier noch gar nicht mit dem Mauerbau begonnen. Allein die Absicht, die hat ausgereicht, um den Feind auf den Plan zu rufen, und der reagiert sofort. Erst war es wirklich, wie gesagt, nur Spott und Hohn, aber später lesen wir dann auch noch von heftigeren Angriffen. Aber kennen wir das nicht auch aus unserem Leben? Manchmal reicht schon so ein guter Gedanke aus und schon steht der Feind auch auf dem Plan, versucht das Gute schon letztendlich irgendwo im Keim zu ersticken. Dieses Zweifel sehen, das macht der Teufel ja immer. Du bist nichts, du kannst nichts, was willst du schon ausrichten? Und das ganze dritte Kapitel, das letztendlich damit beschäftigt sich damit, mit dem Mauerbau selbst. Wer wo, wie weit baut. Hier sind alle mit Namen festgehalten. Wer am Bau der Bauer beteiligt war, ob letztendlich Statthalter, Bürgermeister, Kunstschmied oder Bäcker oder Schafhirte. Alle sind hier aufgeführt. Da gab es auch keine Einzelkämpfer. Das war letztendlich so ein Gemeinschaftsprojekt. So wie letztendlich auch die Gemeinde. Und dieser Mauerbau, denke ich, ist auch so ein schönes Bild für den Gemeindeaufbau. Jeder Einzelne ist hier gefragt. Jeder hat seinen Teil, seinen Platz, wo er bauen soll. Und auch hier nie alleine, nie als Einzelkämpfer, sondern immer gemeinsam. Und ich denke, niemand kann auch von uns sagen, ich bin so unwichtig, so unbedeutend, auf mich könnt ihr verzichten. Das stimmt nicht. Jeder von uns ist wichtig und wir alle ohne Ausnahme sind Glieder am Leib Christi, an dem letztendlich Christus das Haupt ist. Manchmal nehmen sich ja so die älteren Geschwister etwas zurück, so vom aktiven Gemeindedienst. Und ich denke, das ist okay, wenn man wegen Gebrechen oder wie auch immer sich so ein bisschen zurückzieht. Aber was wären wir als Gemeinde ohne diese älteren Geschwister, die jeden Tag im Gebet verharren und vor Gott für die Gemeinde flehen? Und deshalb behaltet es immer im Gedächtnis, jeder ganz persönlich ist wichtig in der Gemeinde. Da ist keiner, der sich irgendwie ausnehmen könnte, der irgendwie aufs Abstellgleis gestellt wird. Und hier bei Nehemia, mit zunehmendem Fortschritt am Mauerbau, werden auch die Angriffe von außen heftiger. Kapitel 3, ab Vers 33, da heißt es, und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er sehr zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden und er sprach zu seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Die sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hochspringt, reißt er die Stadtmauer wieder ein. Und ich denke, so ist es auch heute bei jedem von uns, auch in der Gemeinde. Solange noch keine klaren Ordnungen irgendwo zu erkennen sind, nicht sichtbar sind, jeder mit sich selbst beschäftigt ist, solange muss der Feind auch nicht eingreifen, wie hier bei Nehemia, in der Zeit, als er noch nicht in Jerusalem war. Man pflegte Freundschaften mit dem Feind, man vermischte sich durch Ehebeziehungen. Und das gilt auch heute, solange wir Freundschaft mit der Welt pflegen, wo wir immer noch in der Welt mit der Welt liebäugeln, da brauchen wir auch keine Angst zu haben vor Anfeindungen des Teufels. Vielleicht, wie hier anfangs bei Nehemia, so ein bisschen Spott, ein bisschen Hohn. Manchmal werden wir belächelt, wenn wir was sagen. Aber sobald, wie gesagt, erkennbar wird, dass irgendwo eine klare Trennung zwischen uns und der Welt gezogen wird, sobald das erkennbar wird, dass die Mauern gebaut werden, dass die Lücken sich schließen, spätestens dann Dann steht der Feind wieder auf dem Plan mit seinen Anfeindungen. Wie wir hier auch eben bei Nehemia gelesen haben. Das ist das, was wir auch gestern, was Karl gestern andeutete mit dem Löwen aus 1. Petrus 5, Vers 8. Unser Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Dem sollen wir widerstehen. Wie gesagt, solange wir ein laues, oberflächliches Christsein dafür führen, solange brauchen wir auch die Angriffe des Teufels nicht zu fürchten. Aber sobald wir uns wirklich sichtbar für das Reich Gottes einsetzen, dann steht auch sofort der Widersacher wieder auf dem Plan und versucht, so wie Petrus es ausdrückt, wen er verschlingen kann. Dem sollen wir widerstehen. Und wie gesagt, Nehemia war ein Mann des Gebets und er macht auch hier wieder genau das Richtige in dieser Situation. Eigentlich das, was er immer macht bei schwierigen Entscheidungen, er sucht die Nähe Gottes im Gebet. Da heißt es im Vers Kapitel 4, Vers 3, da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. In diesem Abschnitt, denke ich, wird auch ganz deutlich, wie wichtig auch für uns so diese geistliche Waffenrüstung ist, von der Paulus spricht. Jeder von uns, der am Reich Gottes mitbaut, ist den Angriffen des Teufels ausgesetzt und sollte deshalb wirklich ganzen Gebrauch von der ganzen Waffenrüstung Gottes machen, die er uns zur Verfügung stellt. Ich möchte uns den Abschnitt kurz lesen aus Epheser 6. Wir waren ja auf der Gemeindefreizeit gar nicht mehr so weit gekommen, glaube ich. Und da schreibt Paulus hier in Kapitel 6, Abvers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens. Bei allem ergreifet den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle bösen Pfeile auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu im Anhalten und Flehen für alle. Wie gesagt, wir sollten Gebrauch von der ganzen Waffenrüstung machen. Manch einer stellt sich ja diese Waffenrüstung wie so ein, ja, wie sagt man, von früher so eine Ritterrüstung vor, Metall, schwer, unbeweglich. Und man kann ja auch oft so auf die Idee kommen, so das ein oder andere Teil wegzulassen, um leichter und beweglicher zu sein. Aber das ist, denke ich, schlecht. Das funktioniert nicht. Ich denke, der Feind erkennt sofort die Schwachpunkte, wo wir irgendetwas weggelassen haben. Und genau da setzt er an, um uns zu Fall zu bringen. So wie Petrus es ja sagt, er schleicht um uns her und versucht, wen er verschlingen kann. Und deshalb weist Paulus ja auch in Epheser 6 nochmal darauf hin, in Vers 18, die ganze Waffenrüstung anzuziehen und das Ganze auch durch Gebet zu unterstützen, vorbereitet zu sein. Und Kapitel 6 ist da nochmal so ein Aufbegehren der Finsternis, der finsteren Mächte, dass man auch durch Schmeicheleien versucht, Nehemia zu einer Sünde zu verleiten, um etwas gegen ihn in der Hand zu haben, ihn irgendwo zu Fall zu bringen. Und das passiert sogar aus den eigenen Reihen. Und der Herr Jesus warnt ja auch uns davor in seinen Endzeitreden. Er warnt uns vor falschen Propheten, die durch Zeichen und Wunder versuchen, wahre Gläubige hinter sich herzuziehen. Und wie gesagt, deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch im Wort Gottes auskennen, um dem zu widerstehen, um zu prüfen anhand des Wortes Gottes. Kapitel 8 ist nochmal so die Gesetzesvorlesung durch Esra im Zusammenhang mit so einem Laubhüttenfest. 7 Tage lang feiern sie und hier heißt es, dass sie früh morgens vom Sonnenaufgang bis zum Mittag dem Wort Gottes lauschten, also eine Begierde nach dem Wort Gottes hatten. Wir tun uns ja manchmal schon mal schwer, eine Stunde konzentriert zuzuhören. Und hier war es, wie gesagt, ich weiß nicht, wann dort die Sonne aufgeht, aber es waren mehrere Stunden, die sie sich dort, wo sie sich trafen und wirklich innig dem Wort Gottes lauschten. Kapitel 9 folgt dann nochmal so das Bußgebet des Volkes. Man erinnert sich wieder daran, was Gott seinem Volk letztendlich alles Gutes schon getan hat. Und erkennt gleichzeitig auch die eigene Sünde, das eigene treulose Verhandeln, Handeln gegen Gott, letztendlich die Sünde, in der sie lebten. Und wenn wir das mal durchlesen würden, es findet dann eine Sinnesänderung statt. Weg von der Sünde, wieder hin zu Gott, damit es auch in Zukunft besser wird oder auch so bleibt, wird das Ganze auch noch festgehalten und mit den Namen der Verantwortlichen unterschrieben. Ich lese es mal eben kurz den einen Vers vor. Kapitel 10 ist das, der erste Vers. Und wegen all dessen schließen wir nun eine feste Vereinbarung und schreiben sie auf. Und auf der gesiegelten Schrift stehen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten, unserer Priester, die letztendlich mit ihrer Unterschrift dafür verbürgten oder bürgen wollten, dass letztendlich alles wieder so bleibt. Wie gesagt, es hat eine Sinnesänderung stattgefunden, weg von der Sünde hin zu Gott. Und diese guten Vorsätze, die kennen wir auch aus unserem Leben. Anfang eines Jahres machen wir auch ja oftmals so eine guten Vorsätze, was wir alles im neuen Jahr besser machen wollen. Und müssen dann letztendlich immer wieder erkennen auch, dass wir diese Vorsätze ja vielleicht schon das ein oder andere Mal getroffen haben und dass wir letztendlich wieder gescheitert sind, dass es wieder nicht geklappt hat. Und hier im Volk in Jerusalem sieht es erstmal eigentlich ganz gut aus. Die Vorschriften und Satzungen Gottes sind wiederhergestellt. Alles geht wieder seinen geregelten Lauf und Nehemia kann zurückreisen nach Babel an den Hof des Königs. Er kann seiner geregelten Arbeit als Mundschenk wieder nachgehen. Und man könnte ja letztendlich sagen jetzt, eigentlich alles gut. So ein Happy End letztendlich. Aber ich denke, die meisten wissen natürlich von euch, was in seiner Abwesenheit in Jerusalem passiert ist. Die guten Vorsätze, die haben nicht lange vorgehalten. Nehemia war, ich glaube jetzt 12 Jahre war er, glaube ich, in Jerusalem, als er wieder an den Königshof zurückkehrt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er wieder in Babel war, bevor er erneut nach Jerusalem kam. Das wird uns nicht genau berichtet, aber ich denke, es werden einige Jahre gewesen sein. Und er muss erneut mit dieser energischen Vollmacht auftreten. Und er redet ja auch letztendlich nichts schön, wenn ihr die Geschichte einmal durchlest. Er nimmt letztendlich kein Blatt vor dem Mund. Und er deckt auch alles wieder auf, die Sünden. Und ich denke, auch wir stehen in der Gefahr, immer wieder so in unseren alten Trott zurückzufallen. Das Alte ist so einfach, das kennen wir, da weiß man Bescheid, da macht man nichts falsch. Man muss sich nicht anstrengen. Aber gerade dann, denke ich, steht der Teufel wieder auf dem Spiel, weil er dann wieder so einen leichten Angriffspunkt hat, wo er ansetzen kann. Und ich denke, deshalb brauchen wir auch heute solche Menschen in der Gemeinde wie Nehemia, Älteste, die aufpassen und den Anfängen wehren, die Sünde gar nicht erst aufkommen lassen. Aber letztendlich stehen wir natürlich auch alle in der Verantwortung füreinander. dass wir auf den anderen Acht haben und nicht mit dem, wie gesagt, erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich in Demut, indem ich mich nicht über den anderen erhebe, sondern wirklich in Demut Sachen aufdecke, die vielleicht nicht richtig sind. Zum Schluss möge Gott Gnade schenken, dass wir immer so in dieser Abhängigkeit Gottes leben, unseren Weg gehen, so wie Nehemia, dass wir aus der Gemacht des Gebetes leben, dass uns bewusst ist, was wir durch Gebet verändern können. Denn ich denke, nur durch Gebet stehen wir auch auf der Siegerseite. Und nur durch Gebet verändert sich etwas bei uns und in der Gemeinde. Der letzte Vers im Buch Nehemia, der heißt: Gedenke meiner, mein Gott, zum Guten. Was heißt das jetzt? Ich denke, das heißt, wenn Gott an Nehemia denkt, dann sollte er das nur mit Guten in Verbindung bringen. Und ich denke, es wäre schön, wenn Gott das auch über unser Leben denken könnte. Amen.